Sneakpot ist unterwegs im Süden. Wir werden dort einige Konzerte spielen und dann hoffentlich vor Weihnachten wieder zurück sein. Wir begrüßen euch zur Folge 603. Mit mir hier der famose Pianist. Das ist Christoph Perner.
Das bin ich wohl. Und du bist dann wohl mein Chauffeur, Stefan Giesbert.
Howdy. Ach nee, ich mit dem Ciao.
Howdy, wir sind doch Yankees.
Stimmt, wir fahren nur in Südstaaten umher.
Ja, ja.
Ja, ich hatte den Film, ehrlich gesagt, wir schauen den Film Green Book, hatte ich schon gesagt? Nee. Oder haben den geschaut? Ich hatte den überhaupt nicht auf dem Schirm. Irgendwie ist der auch an der, irgendwie in der Preisverleihung und so an mir komplett vorbei.
Ja, mir auch.
Nichts mitgekriegt. Und hast du den irgendwie vorgeschlagen und so, oh, weiß nicht. Und dann war ich doch sehr angetan. Aber das können wir ja gleich nochmal, muss ich gleich nochmal in Ruhe sagen. Erzähl du erst mal, Green Book, worum ging's?
Es geht um einen italienischstämmigen Amerikaner in New York, oder?
Ja.
Korrigiere mich.
Ja, ja, ja.
In New York. Ja. Und der sich so mit halblegalen Geschäften durchschlägt, gespielt von Viggo Mortensen. Und das Ganze spielt irgendwann in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Weißt du noch genau wann? 1950?
Ja. Oder? Nee, Kennedy war gerade Präsident.
Ach so, okay, dann also doch in der zweiten 60er. Hälfte. Ja, stimmt, 1960 spielt's. Und er wird Chauffeur eines Musikers, eines hochbegabten, hochgebildeten, hochausgebildeten Musikers und nimmt eben einen Job an als Chauffeur, ihn durch die Südstaaten zu fahren auf einer Konzertreise. Und der einzige Haken an der Sache ist für ihn, dass dieser Musiker schwarz ist und er selbst ist Rassist. Und
ja, krass.
Er nimmt den Job aber trotzdem an und ja, dann geben sie sich immer auf diese Konzertreise und ja, und wachsen so zusammen, in welcher Art auch immer.
Ja. Ich muss mal kurz nach dem Kind gucken. Ich bin gleich wieder da. Das schneiden wir jetzt gleich raus.
Ja.
Okay, Kind schläft wieder. Dann lass uns einfach wieder zurück. Du warst gerade mit der Zusammenfassung fertig. Die, ja, der Film ist, also mich hat er relativ bald gehabt, muss ich sagen. Er hatte mich nicht von Anfang an. Ich weiß nicht, wie es dir damit ging. Diese Anfangsgeschichte, wo er vorgestellt wird, also der italienische Schläger, italienischstämmige Schläger.
Ja gut, ich hatte eine Schwierigkeit ein bisschen, die du sicher nicht hattest, weil du Schauspieler nicht auseinanderhalten kannst. Das ist halt Viggo Mortensen, ja? Also das ist halt für jeden anderen da draußen, also für jeden, der nicht Schauspieler-gesichtsblind ist, ist das halt der strahlende König aus dem Herr der Ringe, gell?
Oh,
und
nö.
Deswegen,
gar nicht, also.
Deswegen war das schon ein bisschen verstörend, weil der spielt ja jetzt so ein bisschen fetten, bisschen runtergekommenen Schläger eben, gell?
Mhm.
Ja, das war ein bisschen komisch.
Okay.
Aber er hat mich sehr schnell überzeugt, muss ich sagen. Also er spielt das schon ziemlich gut.
Total. Der spricht auch zwischendurch fließend Italienisch.
Ja, ja.
Krasses. Also.
Eben, der ist ja kein Mortensen, der ist ja sicher kein Italiener.
Vermutlich nicht, aber es klingt also.
Dänisch-norwegischer Herkunft.
Genau.
Aber gut.
Für meine ungeübten Ohren klang es schon sehr flüssig.
Ja. Was wollte ich dazu noch?
Am Anfang.
Ja, also hat mich überzeugt einfach. Also der kann einfach schauspielen. Das kann man nicht anders sagen. Also das kann er halt schon. Und ach genau, diese Sache mit dem, wie sein Rassismus dargestellt wird, das war so klug gemacht. Diese Szene, wo irgendwie zwei Schwarze, ich glaube, die sind irgendwie Handwerker Klempner, oder so,
ja,
bei ihnen zu Gast sind und er, also die, seine Frau bietet denen eben ein Glas Wasser an und die trinken halt die, das Glas Wasser und als die weg sind, nimmt er halt so mit so ganz spitzen Fingern die Gläser und schmeißt die in den Müll. Ja. Und eben so, mit so ganz kleinen Dingen wurde da eben gezeigt, okay, er ist halt einfach ein Rassist, gell?
Ja. Also, ich war schon in der Szene überzeugt, als er zu denen zugeschaut hat, dass sie trinken. Da war ich, war mir schon klar, so, uff.
Ja, klar.
Okay, krasser Rassist. Und dann wird es nochmal mit so, so wenig und so, so fein auf die Spitze getrieben.
Ja, es war so gut.
Unglaublich gut. Trotzdem,
das,
ja?
Ja, und auch wie, wie dann der andere dargestellt wird, sein, dieser Musiker eben, sein Auftraggeber, der auch, der ihn ja empfängt beim Vorstellungsgespräch, sitzt er auf einem Thron.
Ja.
Auf so einem goldenen Thron. wohnt über der Carnegie Hall. So, also völlig over the top. Aber eben auch so recht dezent eben dargestellt, dass er eben der absolute Superstar ist. Und er ist ja eigentlich ganz, ganz zurückhaltend und bescheiden fast schon, ne? Aber.
Ja, so.
Das, aber dann auch wieder.
Dann hat er wieder dick drauf gehabt. Also, das fand ich irgendwie sehr kurios, ja, die Vorstellung total. Von ihm, weil so, so zurückhalten und dann setzt, hat er diese goldenen Gewänder an und setzt sich auf einen Thron, ja, und das passte gar nicht zusammen, aber okay.
Ja, gut, aber der ist halt, das kommt dann ja später ein bisschen raus, ist halt einer, der nicht zur Gesellschaft gehört. Der ist halt zwar super begabt, super intelligent, super gebildet, aber er hat irgendwie nicht so einen richtigen Platz in der Gesellschaft. Und dann ja auch dadurch, dass er schwarz ist, das ist ja, wird ja dann stark thematisiert, wird ja auch im Trailer schon thematisiert, dass er eben einerseits gefeiert wird, auch dann in den Südstaaten, aber die trotzdem nicht schaffen, aus diesem Rassismus rauszukommen, der damals eben noch stark herrschte.
Ja, krass.
Und er dann halt irgendwie der Superstar ist und aber trotzdem nicht das gleiche Klo benutzen darf wie die Weißen, ja, sondern eben raus auf ein Plumpsklo gehen muss und so. Also echt krass.
Ja, und aber auch da gibt es so viele Szenen, und das finde ich so schön an dem Film, dass an so vielen kleinen Stellen mit so vielen kleinen, klugen Szenen gezeigt wird, was da eigentlich ist. Es ist nie laut, ja gut, am Anfang bei der Vorstellung von dem Italienischstämmigen, und zwischendrin gibt es auch ein, zwei Szenen, wo es mal ein bisschen, ja, in Anführungsstrichen lauter wird, ohne dass es lauter wird.
Ja, doch, es gibt schon Schlägerei, gell?
Ja, genau, aber ja, das war es ja dann auch wieder.
Ja.
Und so toll dargestellt, so klug gemacht, und ja, also hat mir zu jeder Zeit sehr große Freude bereitet, der Film, muss ich sagen.
Ja,
also,
mir auch. Der schwarze Hauptdarsteller oder Nebendarsteller, wie man es nennen will, dessen Namen ich nicht sicher richtig aussprechen kann, Mahershala Ali, kennt man übrigens aus House of Cards, das ist der Remy Denton, dieser, was ist der, Lobbyist.
Ja.
Dieser Lobbyist, der die Präsidentin schon immer einen guten Draht zur Präsidentin hatte.
Mhm.
Oder nee, nicht zur Präsidentin, sondern zu der anderen, zu dieser Abgeordneten.
Ich habe in letzter Zeit so viele unterschiedliche Präsidenten gesehen, ich werfe alle Berater mittlerweile durcheinander. Ja.
Ja, nee, fanden wir super. Und auch die Wandlung vom, oder die leichte Wandlung ist es ja eigentlich nicht mehr, sondern der
das ist schon eine Wandlung. Also am Anfang hätte er ihn nie in sein Haus gebeten, nie.
Das stimmt, ja, aber eigentlich ist es nur so ein, er korrigiert so seine Richtung ein bisschen oder seine Moral oder sein, ja, also er merkt halt, also es ist jetzt nicht so, dass er ein anderer Mensch ist hinterher, sondern er hat halt nur gemerkt, so okay, er hat einiges blödsinnig falsch eingeschätzt. oder irgendwie, ja, wie das halt, gerade bei Rassismus ist es ja eigentlich in der Regel so, dass die meisten Rassisten sind ja deswegen Rassisten, weil sie eben keinen Kontakt zu eben anderen hatten, ja?
Ja.
Und das ist ja hier auch so, da wo er dann eben jemanden kennenlernt, wirklich, gut, ist nicht immer so, dass es heilend ist. Kenne ich auch Beispiele, wo das nicht geholfen hat, aber ja, hier halt schon, so viel kann man sagen.
Ja, also das zeichnet sich ja irgendwie
ja
nahezu mit der ersten Szene schon ab irgendwie. Aber trotzdem ist die Wandlung und diese gesamte Geschichte mit den Hindernissen, mit den Sachen, die passieren, so schön erzählt. Und dann, das haben wir noch gar nicht angesprochen, die Musik.
Oh ja.
So famos eingesetzt.
Ja.
Also am Anfang so ein bisschen diese Nachtclub-Musik, also 60er Jahre Nachtclub-Musik, kein Umzkinder. Dann eben dieses, ja, ist es Jazz, was er spielt? Ja, schon, gell?
Zum Teil auch, ja.
Spielt jazzige Sachen und dann hören sie die ganze Zeit im Auto und das sind natürlich, wenn es ein Roadtrip ist, viele Szenen im Auto. Die Musik im Auto klug eingesetzt, manchmal als Thema, manchmal ein bisschen kommentierend. Das ist das Schöne, ich schaue das ja immer in OV und da ist auch die Musik untertitelt. Das heißt, du kannst mitlesen, was da gesungen wird und dann erzählt es an manchen Stellen auch die Geschichte noch weiter oder kommentiert die Geschichte und so. Total gut eingesetzt, richtig toll.
Cool.
Ja, und hinten raus spielt auch noch ein, zwei klassische Stücke in der einen Bar und so.
Ja, der spielt einige klassische Stücke.
Und
also ich meine, er lamentiert ja auch darüber zum Teil, dass eben, dass sich die Unterhaltungsmusik eben besser verkauft. Ja. Und der spielt dann ja schon so Stücke, die so irgendwo zwischen Klassik und Unterhaltungsmusik stattfinden. Also der spielt hochvirtuos.
Ja, total cool. Ja, wir sind begeistert. Wir können kaum noch was sagen. Also es gab natürlich ein paar Szenen, ein paar Wandlungen, die überraschend kamen, über die wir jetzt nicht reden wollen, weil wir unbedingt empfehlen wollen, diesen Film zu schauen.
Ja, also mir fällt da nicht viel Negatives zu ein. Also nichts. Mir fällt da nichts Negatives ein zu dem Film. Es ist wirklich, es macht Freude.
Ja.
Ich gebe dem 10 Punkte.
Ich gebe dem auch 10 Punkte. Auch die Bilder, auch die Einstellung im Süden schaffen sie es natürlich nicht immer nur in die Luxushotels, aber auch diese runtergekommenen Buden, wo sie dann teilweise unterwegs sind, sieht so toll aus.
Ja, wo sie unterwegs sein müssen, weil Schwarze nicht in die Luxushotels dürfen dort.
Genau.
Ist so heftig.
Ja, und er darf nicht in das Hotel von dem Schwarzen.
Sicher?
Da draußen steht überall Negroes only.
So, stimmt.
Also selbst wenn er gesagt hätte, nee, Mensch, ist mir egal, ja, ich komme damit. Nee. Wir sehen ja auch die da Krawall machen auf dem Hof.
Ja, stimmt.
Die wären sicherlich auch nicht angetan gewesen, wenn da so ein komischer italienischstämmiger Amerikaner rumläuft. Ein Weißer halt. Ja. Nee. Also, ganz toller Film. Gibt's im Moment auf Netflix, gell?
Ja.
Haben wir den geguckt.
Ist mir da empfohlen worden. Ich wäre da sonst nie drauf gekommen. Also.
Ja. Ich wusste jetzt nicht mehr genau, wo es war. Ja, also, grandioser Film. Hat der gewonnen irgendwie? Oscars oder so? Ich bin so ungebildet.
Ich bin überfragt, ehrlich gesagt, aber er war auf jeden Fall, also er hat Oscars gewonnen. Ich weiß jetzt nicht, ob den Haupt-Oscar, oder bin ich überfragt?
Golden Egal. Globe hat er gekriegt, da. Oh ja, ach, wir sind so schlecht. Auszeichnung bester Film, Nominierung bester Hauptdarsteller für Viggo Mortensen, Auszeichnung bester Nebendarsteller für Ali, genau. Auszeichnung für Drehbuch und Nominierung für Schnitt.
Oder? Mann, Mann, Mann. Also er hat alles abgeräumt, außer Viggo Mortensen und wir wissen es nicht.
Wieder nichts mitbekommen.
Nee, wirklich nicht.
Ja.
Schlimm, schlimm, schlimm. Und so ist das, wenn hier Dilettanten am Werk sind.
Ja. Wir hätten uns ja vorbereitet, aber egal. wir haben den Film geschaut und wir sind begeistert und wir möchten, dass ihr auch unbedingt schaut.
Das reicht uns.
Ganz, ganz großartiger Film. Ja.
Es gab schon Filme, die uns weniger gefallen haben, die den Oscar für den besten Film gewonnen haben.
Sicherlich.
Sicherlich, so ziemlich alle.
Ja.
Mir fallen jetzt gerade keine ein. Oh Gott. Peinlich, peinlich. Weiter, weiter.
Weiter, Droge der Wahl. Komm, dann vergessen wir es.
Ja, mach Droge
das vergessen
Wahl.
Leichter. Ja, ja, ja. So.
Ich trinke Scotch endlich mal wieder.
Ach.
Aberfeldy 16. In Aberfeldy war ich mal mit meinen Eltern im Urlaub.
Durftest du da schon trinken?
18 Jahren. Ja, da war ich schon Student. Da sind wir alle noch mal mit meinen Eltern in Urlaub gefahren.
Ah.
In Schottland, habe ich auch schon tausendmal erzählt hier. Und da waren wir in Aberfeldy. Mhm. Da habe ich aber diesen Scotch nicht getrunken. Den habe ich erst viel später kennengelernt.
Okay.
Ah, schön.
Schön.
Was trinkst du?
Ich habe am Wochenende von meinem Cousin eine Flasche der Brennerei Prinz geschenkt gekriegt und da die gelagerte Williams Christ, weiß nicht, die kennst du glaube ich auch, Williams Christ Birnenbrand, den sie aber eine Zeit lang im Holzfass haben liegen lassen und der dadurch dann natürlich noch viel runder und geschmeidiger wird und so ein bisschen gelb. Also er hat nicht jetzt so eine kräftige Farbe wie so ein Whisky oder ein Bourbon, sondern nur so, ja, hellgelb. Mir fallen jetzt nur Vergleiche mit Urin ein und das möchte ich einfach nicht.
Sag, ja. Was anderes, hast du auch an dieser Gin-Umfrage teilgenommen bei uns in der WhatsApp-Gruppe?
Ja.
Also wir sind in so einer WhatsApp-Gruppe mit so Cocktail-Nerds und irgendjemand hatte eine Umfrage mit Gin gemacht, also eine Erhebung, so ich weiß nicht wofür, ehrlich gesagt. Und da musste man irgendwie 5 Fragen beantworten. Mhm. Und die eine Frage, und zwar hauptsächlich so, was ist dein Lieblings Western Dry, was ist dein Lieblings London Dry, was auch immer.
Das sind halt schon richtige Nerdfragen, also.
Genau. Und die eine Frage, was ist dein Lieblings gelagerter Gin? Fast gelagerter. Und ich halt sofort spontan Bullshit geschrieben. Und
ich habe auch sowas geschrieben wie alles Quatsch oder so.
Ja, genau. Und dann hat er so nach einer Viertelstunde, nachdem diese Umfrage eben online war, hat er dann im Forum gepostet so, er wusste gar nicht, dass gelagerter Gin solche
Emotionen auslösen kann.
Und dann hat halt ein Bild gepostet, was die ersten Leute, ich glaube die ersten 10 Leute oder so geantwortet haben. Und da war halt mein Bullshit dabei und dein Unsinn. Es waren nur so Antworten. Unsinn, nein, braucht kein Mensch.
Geh weg.
Gelagerter Gin.
Gin ist ja auch. Ich bin ja schon vorsichtig bei diesem Jahrgangs-Distillers-Cut von Monkey 47.
Ja, halte ich auch nichts von.
Also.
Ist überteuerter Unsinn.
Ich glaube, wenn man richtig viel Spaß am Gin hat, ist das dann eine nächste Ebene, die man nehmen kann. Aber also mir geht
der
Gin-Hype, also Gin an sich, mag ich gerne, aber ich habe halt eine Flasche Tanqueray hier stehen und das ist Gin. Und so, vielleicht habe ich noch 2 andere oder 3 hier unten, aber ich brauche da nicht 47 unterschiedliche Varianten, die von
47 schon. Also Maggi 47 finde ich super.
Finde ich auch toll.
Aber der hat halt auch richtig Charakter. Und ich finde, dieser Distillers Cut von denen, der hat eher weniger Charakter. Der ist halt feiner.
Der wird dann, ja genau. So, ja, und dann wird er wieder geschmeidiger. Und ja.
Ja, dann verliert er eben auch an Charakter. Naja, egal. Lass uns nicht ganz so viel über. Wir müssten mal wieder eine Cocktail-Podcast-Folge aufnehmen.
Dringend. Wir können jetzt eigentlich Season 2 machen und fangen wieder beim Gimlet an.
Genau.
Und unsere Einstellung zum Gimlet jetzt.
Ja, trinke ich immer noch gerne.
Ja, ich auch. Guter Drink. Ja, das ist einfach ein ehrlicher Drink. Auch mit Rose Lime Juice. Also.
Natürlich.
Da ist nichts daran auszusetzen.
So, lass uns mal zurück zu Filmen kommen.
Genau, wir haben nämlich noch ein paar auf der Liste. Also noch einen. Dann noch eine Serie. Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir ganz ohne.
Nee.
Ja.
Und der Film ist ein Doppelfilm.
Wow. Mhm.
Du hast nämlich zwei Teile.
Du hast einen Lars von Trier-Film. Nymphomaniac.
Ja. Teil 1 und 2 gesehen. Ist auch schon ein paar Jahre alt. Ich glaube 2013, wenn mich alles täuscht.
War das bei dir oder bei mir?
Das quakt bei mir. Ist die rosa. Hört man das?
Ich höre es nur so ganz leise und dann gucke ich immer zum Babyfon und zeigt aber keinen Ausschlag an. Deswegen, okay, dann ist sie wohl ruhig. Ich bin nämlich heute allein zu Hause und wir nehmen relativ früh auf. Sie ist gerade ins Bett gegangen.
Ja, ich lasse meine Tochter einfach schreien. Nein, die Mutter ist da.
Ihr Bruder kümmert sich um sie.
Genau. Oh, jetzt kommt ihr, Theresa. Also ich muss doch mal eine Pause machen und der Rosa einen Salbei-Tee machen.
Okay.
Ich komme gleich wieder.
Alles klar, bis gleich. So, da sind wir wieder.
Ja. Falls ihr euch wundert, warum ich unbedingt gebraucht werde, wenn das Kind einen, Salbei-Tee braucht.
Salbei, ja.
Der Stefan weiß das.
Ja, genau, wenn man nicht Tee haben will, muss man erst in den Garten gehen und den ernten.
Genau, und der Salbei ist am anderen Ende des Gartens. Und das kannst du nicht machen, wenn ein krankes Kind schreiend auf dem Arm hast. Das ist ein bisschen schwierig.
Das wird schwierig, ja.
Und deswegen musste ich jetzt her und Salbei ernten.
Das ist schon gut, also.
Aber wie du siehst, hat auch Nachteile.
Ich überlege, ja gut, bei uns ging das. Das ist nicht so groß, selbst am anderen Ende.
Aber ist schon schön, so frische Kräuter, aus denen man Tee machen kann, ne?
Ja, ich überlege schon, wo ich Salbei wohl anpflanze bei uns.
Mhm.
Ja, und die Gattin so schaut begeistert.
Die üblichen Unkräuter, die meisten verdammen, so Minze.
Oh, Minze ist aber auch echt fies.
Sagt ja jeder Gärtner, das ist Unkraut. Ist mir doch egal, wenn ich daraus Cocktails und Tee machen kann, ist doch super. Soll es halt wachsen.
Ja.
Ich muss auch sagen, die Zitronenmelisse, die wuchert noch viel mehr, aber ist ja egal, die kommt auch in Tee. Und die Zitronenverbene.
Ja.
Ich glaube, der Thymian ist mir eingegangen.
Echt?
Ja, das würde ja, glaube ich, noch besser helfen bei Halsweh.
Weiß ich nicht. Hm. Da kenne ich mich zu wenig aus.
Naja. Gut, zurück zum Film.
Genau.
Nymphomaniac. Lars von Trier. Lars von Trier hat es offensichtlich diesmal nicht geschafft, seinen Film auf eine vernünftige Länge zusammenzuschneiden. Weil er sich so in Gewäsch gefallen hat.
Schade.
So dass er diesmal zwei Filme gemacht hat. Teil 1 und 2, aber sie gehören zusammen. Ist jetzt nicht, das eine ist nicht das Sequel des anderen, sondern es ist tatsächlich erster Teil und zweiter Teil, beziehungsweise Lars von Trier macht es ja eigentlich schon immer so, dass er so Kapitel in seinen Filmen ausweist, die er dann auch immer markiert, wo es dann heißt Kapitel so und so. Mhm. Das ist eine Überschrift und so, das macht er ja immer so, ne? Und das ist diesmal auch so. Und zur Story sei gesagt, ein älterer Herr, gespielt von Stellan Skarsgård, findet in einer Gasse vor seinem Haus oder vor seiner Wohnung eine offensichtlich zusammengeschlagene Frau, gespielt von Charlotte Gainsbourg. Beide haben wir ja schon in Lars von Trier Filmen gesehen, des Öfteren. Und die legt er dann bei sich zu Hause ins Bett und gibt ihr Tee und was zu essen und so und peppelt sie halt so auf und sie erzählt ihm dann nach und nach über den ganzen Film hinweg ihre Lebensgeschichte. Und ihre Lebensgeschichte ist halt die, dass sie eine Nymphomanin ist, dass sie schon seit früher Kindheit eben Sexualität, großes Thema und mit so und so viel 1000 Männern geschlafen hat und so weiter. Und Und das erzählt sie ihm und er kommentiert das dann so, ja, so weise oder belesen oder Geseier, wie man es nennen will. Ja, ich finde das nicht so, also ihr merkt, es hat mich nicht hundertprozentig überzeugt. Nicht letzte
Begeisterung, nee.
Nee, aber also es macht ziemlich wenig Spaß, muss man sagen, aber das machen Lars von Trier viel mehr in der Regel. Es ist, ich finde es einerseits ziemlich gewollt über Grenzen hinweggehen, also es ist zum Teil ein Hardcore-Porno, gell? Also es gibt Szenen, die sind, ja, also das sind Hardcore-Porno-Szenen, aber es ist eigentlich, ist es halt, ja, so, ja, pseudophilosophisch oder psychologisierendes, mir fällt immer nur Gewäsch ein.
Okay, macht wenig Spaß, oder?
Ja, ich weiß nicht. Dann ist, zum Teil ist es auch einfach langweilig, weil er sich selbst so kopiert. Also, wie ich schon gesagt habe, diese Kapitelmarken, aber auch sonst so im, wie das aussieht und wie das gefilmt ist und wie die Musik eingesetzt ist und wie Bildcollagen eingesetzt. Das haben wir alles schon tausendmal bei ihm gesehen. Es ist überhaupt nicht neu. Das einzige Neue ist halt, dass jetzt noch viel mehr Sex ist und ja, auch das Übliche, so das, die Demütigung der Frau spielt ja immer eine große Rolle bei ihm, wo er auch immer so tut, als würde er das anprangern. In Wirklichkeit hat man doch das Gefühl, dass er sich daran aufgeilt. Auch das Gefühl hat man hier wieder. Also Lars von Trier ist einfach so ein unglaublich unsympathischer Typ und es kommt in seinen Filmen so durch. Also es geht mir jedenfalls so. Ja, macht keinen Spaß. Ich habe es trotzdem durchgeschaut, komplett. Vielleicht, weil ich wissen wollte, was noch, ob noch ein Dreh kommt oder keine Ahnung. Also wir haben ja zusammen Antichrist gesehen vor 10 Jahren oder so, oder wann der lief, und das ist, glaube ich, noch länger her.
Ich fürchte auch.
Und der hat, finde ich, so, der ist runder, schafft es ja auch in der normalen Filmlänge erzählt zu werden, und der hat auch noch so ein bisschen Dreh, und das hat der hier eigentlich nicht. Also, so, ja, sie vögelt sich halt durch und sie teilt die Männer in unterschiedliche Kategorien ein und es ist irgendwie anstrengend, zum Teil auch diese ganzen Männer zu koordinieren. Und sie ist trotzdem einsam und sie gibt sich irgendeine Schuld an allem.
Okay.
Ja, das ist jetzt nicht so wahnsinnig aufregend. Also, ist jetzt nicht so ein guter Plot, finde ich.
Klingt nach einem Plot für einen schlechten Porno.
Es gibt eine Szene drin, die mich berührt, bewegt und auch ein bisschen begeistert hat, muss ich sagen.
Okay.
Vielleicht erinnerst du dich, ich möchte jetzt nicht spoilern, aber bei Antichrist geht mit einer sehr unerfreulichen Szene los, die sehr kunstvoll gemacht ist, also wirklich unglaublich unerfreulich.
Nicht erinnern, ich versuche mal.
Und dazu wird eine wunderschöne Musik von Händel gespielt, aus Rinaldo, die übrigens auch bei meiner Hochzeit gespielt wurde, als wir einmarschiert sind, aber das sei nur da am Rande erwähnt. Eine tolle Arie, eine der schönsten Arien überhaupt. Und das ist in Antichrist ist das so zusammengeschnitten, dass du eben diese Arie hörst und dann siehst du zwei Szenen, die immer wieder hin und her geschnitten werden und eine davon ist ganz fürchterlich und verstörend.
Ja, jetzt erinnere ich mich, ja.
Und hier ist ein Bild, was wieder, also was den Weg ebnet, dass es wieder die gleiche Geschichte erzählt. Wieder diese verstörende Szene aus Antichrist. Nur halt jetzt mit anderen Akteuren, ja? Aber ja, eben entsprechend. Und dann setzt halt langsam diese Arie wieder ein und du denkst dir, ach nee, bitte. Bitte nicht, ja. Ich will das nicht wieder sehen. Es ist so furchtbar gewesen. Und Also es nimmt einen richtig mit. Und die Szene wird aber anders aufgelöst. Also es ist nur so eine Hommage an Antichrist oder so eine, ja, der verarscht halt im Endeffekt sein Publikum, gell? Weil jeder in dem Publikum hat eben diese Verknüpfung. Wenn diese wunderschöne Arie kommt, passiert dieses Fürchterliche, ja? Und denkst du, oh Gott, jetzt passiert wieder dieses Fürchterliche und es passiert nicht. Und ich muss sagen, da ist man richtig erleichtert und denkt sich, wow, jetzt hast du mich gekriegt, gell?
Okay.
Also das fand ich sehr kunstvoll und sehr, sehr gut. Also da hat er mich gut gekriegt. Aber sonst ist seine Kunstfertigkeit, die natürlich auch immer rauskommt, langweilt eigentlich, weil es immer die gleiche Kunstfertigkeit ist, die er seit Jahrzehnten macht. Was ja irgendwie, ja, das sprechen wir, glaube ich, in jeder Lars von Trier-Besprechung drüber. Das ist ja komisch, der kommt ja eigentlich aus dem Dogma. Also der kommt ja eigentlich aus einem Bereich, wo es darum geht, diese ganzen Kunstfertigkeiten außen vor zu lassen.
Genau. Und die Filme jetzt sind alle nicht mehr Dogma.
Nee, überhaupt nicht. Die sind ja so artifiziell. Ja. Auch dieser Film wirkt in den Szenen, wo sie eben mit diesem älteren Mann spricht, wirkt das wie auf einer Bühne. Also das wirkt wie ein Bühnenbild. Total strange. Eben gar nicht echt. Ja. Nee, also in ein paar Szenen hat es mich gekriegt, aber meistens, und auch die Sexszenen, das sind eher so, das willst du nicht sehen. Das ist immer irgendwie so unangenehm und nee.
Okay, also
Ich fände es schön, wenn er mal sein Talent, was er unbestreitbar hat, wirklich mal nutzen würde, um mal wirklich was anderes zu machen. Irgendwas. Überrasch mich, Lars. Ja?
Was Neues. So.
Ja, mach was Neues. Mach mal keine Kapitelmarken, ja? Mach mal keine verstörten Sexszenen. Mach mal keine übertriebene Gewalt. Mach mal keine Demütigung von Frauen. So, schaffst du es, ohne diese Versatzstücke mal einen Film zu machen? Ich befürchte nicht.
Schade eigentlich. Vielleicht schreibst du ihm mal eine Mail.
Ja, genau. Schickst
ihm einen Link hier zu der Besprechung, dann kann er sich das mal anhören und sagen, hier, stimmt, eigentlich haben sie recht, die Jungs. Ich mache jetzt mal was Richtiges. Ich mache jetzt mal Kino.
Genau, ich mache jetzt Avatar 2.
Ja. Also, ja. Nymphomaniac, nicht gucken.
Nee, ist eher Zeitverschwendung.
Ich habe gerade gesehen, dass da sogar Shia LaBeouf mitspielt. Da ist ja wirklich jeder dabei.
Ja, es sind alle wieder dabei. Also einerseits sind haufenweise Leute dabei, die noch nicht dabei waren. Ich glaube, Uma Thurman war, glaube ich, erinnere ich mich
dabei.
Nicht.
Doch.
Ist schon mal dabei. Also aber es sind halt auch die üblichen. Willem Dafoe.
Christian Slater.
Genau.
Ja, Udo Kier auch wieder. Der taucht auch irgendwie in ihrem Film
auf. Ja, genau. Also es ist unheimlich hoch besetzt und.
Nee, aber wenn du jetzt dir vorstellst, du bist so ein großer Fan wie unser geschätzter Podcast-Kollege Daniel vom Spätfilm von Shia LaBeouf, musst du den Film dann sehen? Lieber nicht?
Also, Shia LaBeouf, wenn man Interesse an seinem irrigierten Glied hat.
Daniel, your choice.
Also er kommt nicht wahnsinnig gut weg. Also er ist nicht wahnsinnig sympathisch. Aber ich glaube, in dem Film, mir fällt jetzt keiner ein, der darin wahnsinnig sympathisch ist. Also von daher.
Gut, dann lassen wir das lieber. Also, nicht schauen.
Also, ja. Mich hat es
ja,
manchmal an The Saat erinnert. Ich weiß nicht, ob du mal diese De Sade-Werke gelesen hast, Marquis de Sade, gell? Also diese. Und da ist es ja, die sind ja schon sehr alt, ne? Also es ist stilistisch möchte ich da jetzt gar nicht drauf eingehen, so, aber das ist ja einerseits brutale sexuelle Gewalt, die da dargestellt wird. Und dann sind das aber, gehen die da auch immer wieder so raus und gehen so auf die Metaebene und fangen an, über die Gesellschaft und in der Regel über die Kirche zu sprechen und so, was für ein Scheiß das ist, ja, die Moralvorstellung der Kirche und so. Und das wird dann immer in Zusammenhang gesetzt mit dieser Gewalt und und dieser sexuellen Gewalt eben, ne? Und das, daran hat mich das manchmal erinnert, dieser Film. Ich weiß nicht, ob das bewusst war, weil es war auch so, es wurde eben, einerseits wurde sie eben gezeigt in ihrem bisherigen Leben mit den ganzen Männern und so und das ganze Gevögel. Und dann redet sie in so einer ganz ruhigen Atmosphäre mit diesem Professor oder was auch immer der ist, über so Dinge, so Assoziationen, die die da haben, ja. Und das ist schon auch oft so Kirchengeschichtliches. Also, sie hat gerade irgendwas erzählt von irgendwelchen Typen, die, keine Ahnung, in denen sie irgendwas gesehen hat oder auch nicht gesehen hat oder weiß der Teufel was oder warum sie mit denen gevögelt hat. Und er kommt dann mit irgendwas Kirchengeschichtlichem und mit, mir fällt jetzt gar kein Beispiel ein, aber so, oder auch Geschichtliches und bringt dann immer so Nerdwissen an. Bringt dann irgendwie Fibonacci-Zahlen und irgendwelche römische Geschichte und irgendwelche Ikonengeschichte und weiß der Teufel was, ja. Was ist für mich so gewollt war. Also bei Desart hat man so das Gefühl, der will einfach, das ist seine Aussage, der will die Kirche angreifen, ja, das ist eine seiner Hauptprämissen. Und da ist diese sexuelle Zügellosigkeit ist da zum Teil auch nur ein Vehikel dafür. Aber hier ist es einfach so, was soll denn das? Ja, also, wenn du über Kirchengeschichte reden willst, dann mach doch bitte darüber einen Film. Da muss doch nicht dauernd Gevögel dazwischen sein. Das braucht doch diese Bilder gar nicht. Also, da leben wir ja auch in einer anderen Zeit. Es ist überhaupt nicht nötig, da diese Aufhänger zu benutzen.
Ja.
Es vielleicht war es ein Zitat. Weiß ich nicht, keine Ahnung.
Ja, es provoziert aber halt eben nicht mehr. Nicht mal mehr.
Nee, genau.
So, es nervt. Ja, okay, mach halt von mir aus. Ja.
Ja. Nee, brauche ich nicht, brauche ich nicht.
Also, nicht gucken.
Nee, weiter. Ich meine, es wird mir tatsächlich, was denn?
Nichts.
Ich immer noch weiter.
Red ruhig.
Alles gut. Es wird mir wahrscheinlich es nicht so weit vergällt haben, dass ich den nächsten Lars von Trier-Film nicht vielleicht dann auch schauen werde. Ich glaube, er hat mittlerweile noch einen gemacht, den habe ich gar nicht gesehen, aber.
Okay.
Also noch bin ich nicht ganz raus, aber fast.
Mhm.
Gut, aber jetzt nächstes Thema. Du hast eine Serie gesehen.
Ganz genau, ich habe auf Amazon, jetzt ich muss mich konzentrieren, weil ich irgendwie in die Kapitelmarke versehentlich Netflix reingeschrieben habe, auf Amazon die wundervolle Serie Modern Love gesehen. Das ist keine Serie im klassischen Seriensinne, sondern ist mehr so eine Episodenserie. Also sind 8 in sich geschlossene Geschichten, die nichts miteinander zu tun haben, wo auch die Schauspieler andere sind und die Art, wie erzählt wird, anders, aber es geht im weitesten Sinne immer um Liebe irgendwie und um New York oder die Großstadt. Immer auch so ein bisschen. Also die Stadt spielt auch immer so ein bisschen mit eine Rolle. Was okay. Natürlich.
Lass mich raten, dir hat's gefallen.
Ja, mir hat's total gefallen.
Da kriegt's dich ja immer sofort.
Aber diesmal nicht eben, weil New York mitgespielt hat und alles andere ist egal. Nee, es ist einfach sehr schön erzählte, liebevoll erzählte Kurzgeschichten über die Liebe, über Paare, die sich finden, über Paare, die es nicht schaffen, sich zu finden, über Menschen, denen es nicht gut ist. Es gibt eine unglaublich krasse Geschichte über eine, die so manisch-depressiv ist und eben in den Hochphasen Dates ausmacht und in den Runterphasen die Dates wieder absagt und nicht wahrnimmt und dann es eben doch mal versucht und unglaublich gut gespielt, unglaublich gefühlvoll erzählt. Man geht ganz oft aus den Geschichten raus, dass man so Gefühl hat, ach, eigentlich könnte ich jetzt eine kleine Träne verdrücken, aber irgendwie ist das auch alles viel zu schön und ach, ein bisschen traurig ist es ja auch. Also ganz toll erzählt. Manche Geschichten sind stärker, manche sind natürlich auch da, wo du sagst, so, ja, okay, nette Geschichte, aber bringt mich jetzt nicht groß weiter. Das Ganze beruht auf einer eine Artikelserie, wie heißt das denn, in der New York Times, wo sie regelmäßig, oder Essays aus der New York Times, wo sie regelmäßig Geschichten über die Liebe veröffentlichen.
Das ist eine Kolumne.
Kolumne, genau. Ja.
Und das Ganze ist jetzt praktisch eine Serie von, wo jede Folge eine eigene Geschichte erzählt, oder
ganz wie genau. Ich
mir das vorzustellen?
Warte mal, mein Kopfdraht ist weg, so sag bitte nochmal.
Ist das jetzt eine Serie, wo jede Folge eine eigene Geschichte darstellt, oder hängen die irgendwie miteinander zusammen?
Nee, genau. Jede Folge ist eine eigene Geschichte. Also jedes ist quasi ein Essay. Mhm. Und wenn es fertig ist, es bezieht sich an keiner Stelle auf irgendeine davor. Es tauchen nicht die gleichen Charaktere aus, es tauchen nicht die gleichen Schauspieler auf. Es sind
lauter Kurzgeschichten eigentlich.
Genau, es ist eine Kurzgeschichtensammlung, die erzählt wurde, genau. Krass gut besetzt, Anne Hathaway, Tina Fey, Andy Garcia, wen hat man noch?
Robert De Niro.
Robert De Niro taucht, genau, der Mann, der Taxi Driver taucht aber nur so im, also der wird nicht mal in den Credits genannt, der ist so, warte mal, das war doch, nochmal zurück. Das ist
ein Cameo.
Ja, das war er, genau. Und er sitzt halt im Taxi, was halt irgendwie voll lustig ist.
Super.
Ja, Ed Sheeran spielt sogar irgendwie. Der ist mir jetzt noch nicht vors Rohr gelaufen, also ich habe ihn noch nicht gesehen.
Würdest du ihn erkennen, Ed Sheeran?
Ich glaube schon. Okay. Der taucht dauernd in meinen YouTube-Vorschlägen auf. Weil ich so viel Musikkram im Moment gucke.
Ed Sheeran ist mir mal empfohlen worden. Ich wusste immer, dass der super erfolgreich ist, wusste aber nie, wie der klingt. Und wurde mir von einer guten Freundin dann mal empfohlen, ich muss das unbedingt hören, dieses oder dieses Lied, keine Ahnung. Und habe ich dann verschworen, okay, ich höre mir das an. Habe mir das angehört und war ziemlich überrascht tatsächlich, wie wenig flach das ist. Und das, also es ist halt wirklich gut komponiert und gut arrangiert und echt gut gemacht. Also war dieses Lied jedenfalls, ich weiß nicht, ob das alles so ist. Ich dachte, dass es so langweiliges Singer-Songwriter-Mucke ist. Ich könnte jetzt schon gar nicht mehr wieder sagen, was genau anders war, aber ich weiß, dass ich überrascht war über die Komplexität und verstand und dann zu ihr auch gesagt habe, so, also das ist überhaupt nicht meine Musik, ich mag das nicht, aber ich verstehe, warum das so scheiß erfolgreich ist, weil es einfach richtig gut gemachte Musik ist.
Und er scheint auch echt unterhaltsam zu sein. Es gibt doch irgendwie von seinem, ich weiß nicht, Assistenten oder Personenschützer oder was auch immer, ein Instagram-Account, wo die immer Fotos teilen, wo der Personenassistent, ich habe keine Ahnung, was der wirklich ist, immer so tut, als würde er, also wäre total auf ihn angewiesen und so. Also so mit verteilten Rollen und als seien die ein Paar. Also so immer mit Bay und ah, oh, ja, hier, das ist hier mein. So, ist auch lustig. Ja. Genau, Modern Love, soweit. Ja, einfach 8 kurze Geschichten, die gehen auch irgendwie nur eine halbe Stunde ungefähr, also gar nicht lang. Kann man sich gut 2, 3 am Abend hintereinander reinziehen und hat schöne Geschichten erzählt bekommen. Ist wirklich gut.
Muss ich mal anhören, ja. Gucken.
Angucken. Es gibt auch von der New York Times einen Podcast dazu, der auch Modern Love heißt, wo sie eben auch immer von Schauspielern so diese kurzen Liebesgeschichten erzählen lassen oder vorlesen lassen und im Anschluss eben nochmal mit dem Autor, der Autorin oder dem Schauspieler, Schauspielerin oder beiden sogar einfach über die Erfahrung dieser Geschichte sprechen, also einmal der Schauspielerin, die dann sagt, ach, so und so ging es mir dabei beim Vorlesen oder das ist gerade so, das war dann. Und dann eben auch die Situation von dem Autor und der Autorin, wie es heute jetzt ist, nachdem diese Geschichte vor 20 Jahren passiert ist oder letztes Jahr oder keine Ahnung. Habe ich jetzt irgendwie, weiß nicht, 5, 6 Folgen gehört. Ach, ist schön. Ist auch so, ja, wenn irgendwie zu viel True Crime aufgetaucht ist im Podcast-Player, es ist immer schön, wenn dann auch sowas oder zu viel Tech war, dann ach, erzählt dir einfach nur jemand eine nette Liebesgeschichte. Das ist auch gut. Ja. Kann man gut anhören. Ja, also die beiden Empfehlungen, Modern Love sowohl als Serie bei Amazon als auch als Podcast von der New York Times.
Schön.
Ja.
Werde ich mir anschauen, sobald wir mit Downton Abbey durch sind.
Das dauert ja noch eine Woche bei eurem Tempo. Vielleicht zwei.
Ja, vielleicht noch zwei Wochen, ja. Wir haben jetzt zwei Staffeln durch.
Ich einer
spreche
Woche.
Darüber, wenn wir fertig sind.
Das ist krass. Das ist echt krass. Ja, wir haben Modern Love sind 8 Folgen und wir haben 7 geschafft bisher.
Seit an einem Tag, meinst du? Oder?
Nee, in, weiß ich nicht, 2 Wochen oder was. Obwohl wir oh haben Gott. Auch an 2 Abenden geschaut. Es steht jetzt noch 1 und 2 aus und dann sind wir auch durch. Ah, aber ich okay. wollte jetzt heute darüber sprechen und dir davon berichten. Und natürlich den Hörern mit der Empfehlung, es zu schauen. Einem Hörer habe ich es schon heimlich vorab empfohlen und der hat es auch schon durch und das hat ihm auch sehr gut gefallen. Ja. Damit sind wir durch mit unseren filmischen Themen. Wir haben noch ein kurzes Thema. Ich weiß noch nicht, wie wir das verarbeiten werden, aber wir haben uns am Wochenende gesehen und dann haben wir gemeinsam Weihnachtslieder auf der Ukulele geübt, was irgendwie auch sehr lustig war. Es ist immer noch Oktober, aber man kann ja nicht früh genug anfangen, dass man dann auch an Weihnachten wirklich einigermaßen was spielen kann unterm Baum.
Ja, also das war sehr Blatt, schön.
Vom Blatt spielen kann man noch nicht.
So ein bisschen. Ja gut, das was du mitgebracht hast, du hast ja so ein Buch mitgebracht, was wirklich sehr einfach ist zum Teil.
Ja.
Wo immer auf der rechten Seite die Melodie, auch in Tabulatur, auf der linken Seite die Akkorde.
Tabulatur heißt, dass er einem wirklich anzeigt, welche Seite man an welcher Stelle drücken muss.
Das genau, man muss keine Noten lesen können. Das versuchen wir seit 30 Jahren zu lernen und haben es bisher nicht geschafft und werden es wohl auch nicht mehr schaffen.
Ach, also den G-Schlüssel kann ich lesen, aber...
Ja, dann kannst du mehr als ich. Also ich...
Aber auch nur von C bis C oder bis D vielleicht, aber dann hört's auf.
Ja, geht mir dann aber auch so, wenn ich da schnell eine Note, dann kann ich nicht, oder manche kann ich dir sofort sagen, aber manche auch nicht. Da muss ich ja erstmal so, okay, das ist jetzt zwei
über, genau.
Und dann, zwei über C. Und, also jetzt nicht so, dass ich das schnell abspielen könnte, ja? Also kannst du vergessen. Und ich sehe auch keine Notwendigkeit, ehrlich gesagt, wenn man auch Tabulatur darstellen kann, genauso gut und genauso leicht. Und das halt 1:1 umsetzbar ist auf das, was du greifst. Also ich sehe da nicht eine Notwendigkeit.
Und wir wollen ja nicht die großen Konzert-Ukulelisten bei den Wiener Philharmonikern werden.
Genau. Und
was auch sehr lustig wäre.
Gibt es da Ukulelisten? Ich glaube nicht,
oder? Ich glaube nicht, nein. Die haben ja nicht mehr Gitarren, oder?
Ja, doch, das, was haben die? Theresa war ja mal in einem Zupforchester im hessischen Jugendzupforchester. Und die hat mir schon gesagt,
so,
ja, im Hessischen, ja, die gehören hier irgendwie zu Hessen. Ja, wir sprechen doch auch Hessische, ich bitte dich. Was wollen wir denn bei den Bayern?
Ja, okay.
Und die hat schon gesagt, ja, wenn du das willst, dann kannst du ja in ein Zupforchester gehen. Also ich weiß nicht, vielleicht kann man auch mit Zupfinstrumenten, die nicht üblicherweise dort gespielt werden, in so ein Zupforchester gehen. Aber also ich habe
ausgelacht, wenn du da mit deinen 4 Seiten Nylon herkommst und ein bisschen da rumklampfen willst.
Keine Ahnung.
Ich meine, das ist ja schon ein bisschen ernsthafter, als wir das hier betreiben.
Ja. Wir haben dann sowohl wir beide als auch ich mit deiner Frau gespielt. Deine Frau dann die Akkorde. Du hast die ja gut angefixt, muss man echt sagen.
Macht dir großen Spaß, ja. Auf jeden Fall.
Sehr gut. Und die Therese hat sich noch so ein bisschen geziert, aber ich habe dann am Folgetag habe ich sie doch überreden können, dass sie mit mir spielt, weil sie eben auch gemerkt hat, dass es mir richtig Spaß gemacht hat mit euch. Und sie hat ihre Mandoline rausgeholt. Und weil ich dachte eigentlich, dass es einfacher wäre, wenn sie einfach die Akkorde auf der Ukulele spielen würde, aber das kann sie nicht mit sich vereinbaren, so die Ukulele. Also, nee, wenn, dann ist sie ja schon eine Mandolinspielerin oder Mandolinistin, ich weiß es nicht. Und sie kann ja aber keine Akkorde greifen, weil das lernt man natürlich nicht im hessischen Jugendzupforchester, genauso wie ich mit meiner klassischen Gitarrenausbildung, da habe ich ja auch keinen einzigen Akkord gelernt, ja, das ist ja komplett
für die Füße. Das ist schon ein bisschen schade hier.
Ja, total. Und ich habe dann die Akkorde rausgesucht Die sind auch echt leicht. Also wir haben Stille Nacht, Heilige Nacht gespielt und das hat, glaube ich, nur 3 Akkorde oder so. Und die sind auf der Mandoline noch einfacher als auf der Ukulele. Also ich war dann sogar, ja, eigentlich wäre es richtig, es auf der Mandoline zu spielen. Aber das hat ihr überhaupt keinen Spaß gemacht und es klang auch nicht richtig gut, muss man sagen. Weil sie halt auch keine Strumming-Patterns und sowas kann, ne? Ist ja klar.
Ach so, die hat wirklich nur die quasi Einzelnoten spielen.
Genau, und dann hat
sie gesagt, der Geschwindigkeit vermutlich.
Genau, und dann hat sie gesagt, komm, ich tremuliere mal die Melodie. Und dann kommt eben das raus, was man so bei der Mandoline so meistens kennt. Also diese, was auch bei diesen, ja, die Mandoline kennt man ja aus verschiedenen Musikstilen. Einmal
so. Ich kenne die nicht.
Doch, kennst du auch.
Kannst du das mal vorsingen?
Nee.
Schade.
Also die Mandoline kennt man ja einmal aus der, so aus der Bluegrass-Musik, also aus der, so aus den, ja, Country, ich nenne es mal Country, es ist nicht Country, aber ja, erklär du mal, was Bluegrass-Musik ist. Ja. Amerikanische Volksmusik.
Ja, ja.
Ja, so wo man das Banjo auch herkennt, da hört man auch oft Mandolinen. Dann, ja gut, dann in der klassischen Musik. Und dann viel so in der griechischen Musik. Und das ist das, was, glaube ich, die meisten damit so verbinden. Dieses, ja, das ist eben dieses Tremolierte, was man so, ja, bei Nana Mouskouri-Liedern im Hintergrund, ich weiß, dass Nana Mouskouri-Lieder jetzt keine klassische griechische Musik ist, sondern Schlager, aber ist egal, ja, sie bedienen sich da dessen halt. Mhm. Und dieses klingende, ich kann das nicht beschreiben, ihr kennt das. Und genau so hat sie dann die Melodie von Stille Nacht, Heilige Nacht gespielt. Also du hältst dann praktisch, eine Mandoline besteht ja aus 4 Doppelseiten. Also du hast immer 2 Seiten nebeneinander, die gleich gestimmt sind. Und du schlägst
die. Ach so, die sind nicht mal eine Oktave auseinander.
Nee, die sind gleich gestimmt. Und du schlägst die in der Regel mit einem Plektron, schlägst du die beide an und schlägst sie aber eben nicht nur einmal an, sondern schlägst die runter und schlägst die gleich wieder hoch. Also du wischst immer so hin und her drüber, ne? Sodass es dann eben so ein flirrendes Geräusch gibt.
Ja, und die ist ja noch höher als die
Ukulele. Ja, viel höher als die Ukulele. Ja. Ja. Die ist eigentlich gestimmt wie eine Geige, aber viel höher. Ich glaube 2 Oktaven höher oder 1 Oktave, ich weiß nicht. Und wenn, das heißt, wenn du dann eine Melodie spielst, dann flirrt da eine Notenhöhe mit diesen 2 Seiten und dann, wenn die nächste Tonhöhe kommt, flirrt es halt zur nächsten. Ne? Und das ist eben so ein dauernder Klangteppich. Und das hat ziemlich gut funktioniert. Also sie hat dann eben die Melodie einfach, natürlich vom Blatt, weil sie halt Noten lesen kann. Ne?
Und die übersetzen kann in, also genau, irgendwie in G, F,
was sie dann greifen muss. F, ja.
Irgendwas, das kann ich halt nicht übersetzen.
Ja. Und sie hat halt die Melodie halt so tremuliert und ich habe drüber dann eben sie einfach gezupft auf der Ukulele und es klang sehr gut. Also ich hoffe, wir werden da noch mehr spielen.
Ja, sehr gut. Ich drücke euch die Daumen. Das macht schon Spaß. Also wir haben jetzt auch schon wieder 1-2 Mal geübt, seit wir uns gesehen haben.
Sehr schön.
Und ja, meine Frau übt ja auch sehr regelmäßig. Also es ist hier immer was anderes aufgeschlagen, wenn ich nach Hause komme.
Sehr lobenswert.
Ja. Immer neue Weihnachtslieder geübt. Dann können wir am Weihnachten unterm Baum mit unserer Tochter singen, die im Moment noch nicht so viel Spaß daran hat. Auch wenn wir da sitzen und Uke spielen, dann möchte sie gerne erst den Notenständer umschmeißen, dann einzelne Saiten zupfen, dann alle möglichen anderen Sachen machen. Ich baue da meistens so ein Parcours auf aus ihren Spielsachen, setzt sie auf die andere Seite vom Raum, baue ihre Spielsachen so auf, dann kommt sie zu uns gekrabbelt und dann kommt sie an dem einen vorbei und das lenkt sie dann kurz ab und das lenkt sie noch und dann schaffen wir immer so ein Lied zu spielen, bis sie wieder bei uns ist und dann spielen wir wieder von vorne los. Ja, wobei wir dann meistens auch dazu übergehen, eben wenn sie im Bett ist, dann zu üben. Ja.
Meine Kinder singen momentan Bibi Blocksberg. Und zwar aber die alte Melodie, ja, also die aus unserer Kindheit. Die sind ja mittlerweile alles neue Melodien. Ich glaube bei Bibi Blocksberg auch.
Das war, als ich bei euch war, hatte das auch gehört.
Garantiert.
Da war ich kurz oben
komplett süchtig. Zimmer.
Und ich konnte halt den Texten mit noch. Also.
So ganz präsent, gell?
Ja, es ist halt da.
Ja, es ist komplett da, man kann sofort mitsingen. Und das ist halt auch, das geht halt so ins Ohr. Auch Benjamin Blümchen, der alte, das alte Lied geht so dermaßen ins Ohr. Ja. Richtig gut. Ich weiß nicht, warum die die Musik geändert haben. Also, die Benjamin Blümchen Musik ist jetzt so eine ganz hektische, nervige, kraftmeierische, war total blöd. Und es war so ein gutes Lied damals.
Vielleicht und kam unseren Eltern das aber auch früher so vor.
Was, du meinst, das kam ihnen auch hektisch und kraftmeierisch vor? Nee.
Nee, aber unpassend und nervig.
Aber das alte Benjamin Blümchen-Lied ist doch so schön. Das kann man doch nicht mögen.
Ja.
Ja. Nee, wir haben nämlich alte Kassetten ausgegraben von der Theresa. Und die Nicole, also die Cousine von der Theresa, hat sogar noch einen alten Kassettenrekorder gefunden, der wirklich fürchterlich laut ist. Ich weiß nicht, also dieses Abspielgeräusch ist unheimlich laut.
Ach so,
dieses Reiben.
Bandrauschen.
Ich weiß nicht, ob es das immer war. Wahrscheinlich war das immer so.
Machst du mal WD-40 rein oder so?
Vielleicht, ja. Alle, Lucius liebt es, Kassette zu hören. Und es hat auch seinen Charme. Also ich muss sagen, ich finde es auch schön. Ich habe sogar eine alte Raumschiff Enterprise-Kassette gefunden.
Wow.
Der Reisende. Eine Klassiker-Folge. Wir müssen jetzt, wenn wir das nächste Mal bei meinen Eltern sind, müssen wir mal uns noch ein paar Bibi Blocksberg-Kassetten ausleihen. Das sind ja, die Claudia hat ja unzählige von Bibi Blocksberg gehabt. Und die Theresa hat, glaube ich, nur 3 gehabt. Der Lucius hört hier dauernd 3 Bibi Blocksberg-Kassetten in der Dauerschleife. Kann auch irgendwann anstrengend werden.
Ja. Aber ich weiß, dass wir als Kind auch dauernd die gleichen Sachen gehört haben. Und es war überhaupt nicht schlimm. Es war irgendwie schön, dass man wusste, was so passiert und,
ja,
und ein bisschen hertrödeln und Lego bauen oder sonst irgendwas machen. Aber ja, wenn ich mir heute vorstelle, ich müsste 2 den gleichen Podcast hören, das würde mich schon unfassbar langweilen.
Die Theresa hat gemeint, dass ihr nicht so klar war, dass wohl Bibi Blocksberg ihr Wertemodell mitentscheidend geprägt hätte.
Mhm.
Merkt sie jetzt nämlich, weil diese Folgen oder diese Folgen, die handeln halt von so Dingen, die so für sie auch wichtig sind, also Thema Müllvermeidung, Mülltrennung, Supermärkte machen kleine Läden kaputt und so, ja, also halt so moralische Sachen, klar, ist halt 68er Kram im Endeffekt, was da thematisiert wird und Beginn der grünen Bewegung. Und war mir aber auch nicht so bewusst, dass das so stark thematisiert wird, aber wird es offensichtlich.
Okay, krass. Ja, siehst du mal. Kann man sogar noch was lernen.
Ja. Ja, und ist ja klar, wenn du dann halt so eine Folge 100-mal hörst, ja klar, bleibt dann was hängen, ne? Ist ja klar.
Es prägt einen schon ein bisschen.
Nun gut. Jetzt haben wir sogar über Bibi Blocksberg gesprochen.
Irgendwie ist mein Kabel kaputt hier. Ich muss mal gucken, was hier los ist. Ich habe immer Unterbrechungen im Ton. Also, dass ich weder dich noch mich höre.
Na, macht nichts. Wir hören doch jetzt eh auf, oder?
Ich glaube schon, ja. Wenn wir jetzt hier aus dieser Sendung wieder rauskommen, jetzt ist ja das übliche Problem.
Das ist kein Problem. Wir sehen einfach betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen. Und verabschieden uns. Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Tschüss. Oder auch immer. Bis bald. Tschüss.